SRF 1.
Willkommen zum Rendezvous, dem Politik- und Wirtschaftsmagazin von Radio SRF. Schweizer Pilatus-Flieger werden in den USA militärisch aufgerüstet und nach Afghanistan weiter exportiert. So geht das nicht.
Wenn klar ist, dass ein Gut in einem anderen Land zu einer militärischen Version umgebaut wird und von dort aus weiter in ein Krisengebiet gelangt, dann müsste meines Erachtens ein solches Gut einer Bewilligungspflicht unterstehen.
Sagt SP-Nationalrätin Evi Allemann. Doch der Trend im Parlament geht in die andere Richtung. Dann, nach dem Tod von Swisscom-Chef Carsten Schloter, gesucht sind Wege aus dem beruflichen Dauerstress. Bargeldloses Einkaufen soll billiger werden. Die EU-Kommission senkt die Kreditkartengebühren. Und um 13 Uhr, bonjour les Romans, bonjour Sami Kanan. Heute sprechen wir über den Notstand in Genf.
Wohnungsnot ist enorm, führt zu dramatischen Situationen, wo Familien gar nicht in der gleichen Wohnung leben können, zum Beispiel.
Wohnungsnot in Genf, warum der Stadt praktisch die Hände gebunden sind, erklärt der Kulturminister der Stadt Genf um 1. Im Studio sind Ivana Pribakovic und Jonathan Fisch. Er hat die Nachrichten.
In der Europäischen Union sollen die Gebühren für Kredit- und Bankkarten begrenzt werden. EU-Wettbewerbskommissar Almunia sagte in Brüssel, damit könnten die Kosten für bargeldlose Zahlungen um jährlich 6 Milliarden Euro reduziert werden. Heute zahlen Kunden in der EU für alle Zahlungsdienste zusammen rund 130 Milliarden Euro pro Jahr. Durchsetzen will die EU nun einerseits einen Höchstpreis für Kreditkarten und andererseits eine Limite für sogenannte Transaktionsgebühren. Verbessern will die EU-Kommission gleichzeitig die Sicherheit bei Online-Zahlungen. In Frankreich haben islamfeindliche Taten und Drohungen zugenommen. Das teilt die zuständige Beobachtungsstelle mit. Im ersten Halbjahr habe es einen Anstieg um 35% gegeben, verglichen mit der Vorjahresperiode. Bei den Taten handelt es sich um Gewalt, Brandstiftung und Sachbeschädigungen, heißt es weiter. Ein neues Phänomen seien Angriffe auf Frauen, die einen Schleier tragen würden. In Frankreich ist es seit 2011 Frauen verboten, einen Ganzkörperschleier zu tragen. 7 Jahre nach der Ermordung der kremlkritischen Journalistin Anna Politkovskaya hat in Moskau ein neuer Prozess gegen 5 Tatverdächtige begonnen. Auf der Anklagebank sitzen der mutmaßliche Todesschütze, der angebliche Organisator des Verbrechens sowie 3 Komplizen. Die meisten Angeklagten stammen aus der russischen Kaukasusrepublik Tschetschenien. Von dort hatte Politkovskaya über schwerste Menschenrechtsverstöße im Tschetschenienkrieg berichtet. Die Journalistin war im Oktober 2006 vor ihrer Wohnung in Moskau erschossen worden. Ein erster Prozess in dem Mordfall endete 2009 mit einem Freispruch für die Angeklagten aus Mangel an Beweisen. An den Küsten der Antarktis schmilzt der Permafrostboden schneller als vermutet. Das schreiben Forscher im Fachblatt Scientific Report. Dafür seien nicht steigende Temperaturen verantwortlich, sondern eine verstärkte Sonneneinstrahlung. Das schmutzige Bodeneis absorbiere die Sonnenstrahlung und schmelze. Das Abschmelzen der Permafrostböden könne den Klimawandel erheblich beschleunigen, heißt es weiter. In Ägypten ist bei einem Bombenanschlag in der Stadt Mansoura im Nildelta eine Person getötet worden. Wie die Behörden mitteilen, wurden außerdem mehrere Personen verletzt. Die Sprengsätze seien vor dem Polizeiposten der Stadt gezündet worden. Auch in der Hauptstadt Kairo kam es erneut zu Gewalt. Wie Nachrichtenagenturen melden, wurden am frühen Morgen bei Krawallen 2 Menschen getötet. In China haben die Behörden einen 5-jährigen Baustopp für öffentliche Gebäude erlassen. Die Kommunistische Partei und der Staatsrat reagieren damit, gemäß Medienberichten, auf den Unmut in der Bevölkerung wegen des Baus vieler Prachtbauten. Statt solche Gebäude zu erstellen, sollen die Partei und der Staat sicherstellen, dass die öffentlichen Gelder zum Wohl der Bevölkerung und für die Entwicklung der Wirtschaft eingesetzt werden. Zwei kolumbianische Drogenhändler sind nach Ansicht des Bundesgerichts zu Recht zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die Bundesanwaltschaft hatte den Männern vorgeworfen, maßgeblich am Schmuggel von mehr als 600 Kilogramm Kokain in die Schweiz beteiligt gewesen zu sein. Die Verurteilten argumentierten darauf, sie seien nicht die Haupttäter gewesen. In der Schweiz sollen Operationen in Spitälern sicherer werden. Zu diesem Zweck lanciert die Patientensicherheit Schweiz ein Pilotprojekt. Es wird ab September in 10 Schweizer Spitälern durchgeführt. Ziel sei die ausnahmslose und korrekte Anwendung der bereits existierenden chirurgischen Checkliste bei jedem Eingriff, heißt es in der Mitteilung. Nur so sei es möglich, Operationsfehler weitgehend zu verhindern. Die Checkliste steht seit Dezember 2012 allen Spitälern zur Verfügung. Mit dem nun lancierten Pilotprojekt soll die Sicherheitskompetenz intensiviert werden. Der Basler Agrochemiekonzern Syngenta hat im ersten Halbjahr weniger Gewinn gemacht. Verglichen mit der Vorjahresperiode sank der Reingewinn um 5% auf 1,4 Milliarden Dollar. Das schlechte Frühlingswetter habe zum Teil die Anbausaison verzögert. Dadurch seien weniger Saatgut und Pflanzenschutzmittel gebraucht worden. Beim Umsatz meldete Syngenta eine Zunahme um 2% auf 8,4 Milliarden Dollar.
Sie hören Rendezvous. Weiter geht's mit dem Streit um Schweizer Flugzeuge in Afghanistan, um tiefere Kreditkartengebühren und deren Folgen und um alte Dopingsünden an der Tour de Doping, der Tour de France von 1998. Schweizer Tourismus, speziell für Gäste aus Asien, klingt so.
Die Fahrt nach Mürren dauert 12 Minuten, die Reise auf das Schildhorn dauert eine halbe Stunde.
Wie die Bergbahnen im Sommer höher hinaus wollen. Und dann wagen wir uns auf die Straßen von Detroit, die bankrotte US-Stadt, die bekannt ist für Morde und Armut. Dieser Mann will sie erneuern.
That should not be known for murder and problems and poverty. Rather, it should be also known for innovation. And that's what we're pushing for.
Die Reportage. Doch zuerst noch zu Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.951 Punkten plus 0,7%. Der Euro wird zu 1.23,84 Franken gehandelt und der Dollar zu 93,60 Rappen. Das Wetter heute ist es zum Teil sonnig, zum Teil gibt es Schauer und Gewitter. Morgen ist es sonnig, im Norden kann es am Morgen kurz regnen. Die Temperatur erreicht 30 Grad.
Afghanische Armeepiloten sollen Schweizer Pilatus-Flugzeuge fliegen, auf Aufklärungsmissionen im Kampf gegen Terroristen und Drogenhändler. Zu diesem Zweck haben die USA bereits 18 PC-12-Flugzeuge gekauft bei Pilatus in Stans. In den USA wachsen nun aber die Zweifel, ob die afghanischen Behörden diese Flugzeuge überhaupt sinnvoll einsetzen können. Darüber berichtet heute die Zeitung Le Temps. In der Schweiz ruft der afghanische Flugzeughandel die Politik auf den Plan. Die Linke möchte solche Verkäufe künftig verhindern. Dominik Meyer.
Die PC-12 ist ein Verkaufsschlager. Ein Pilatus-Firmenvideo preist die Propellermaschine als Alleskönnerin an. Schneller, geräumiger, wendiger.
Faster, more spacious, more versatile than any other turboprop. The PC-12 is your airplane.
Die meisten PC-12 dienen als normale zivile Flugzeuge, aber nicht alle. Manche werden im Ausland mit militärischer Aufklärungstechnik bestückt. Anfang Jahr machte die Zeitung Washington Post publik, dass die USA in Afrika militärische Aufklärungsmissionen flogen mit PC-12, getarnt als zivile Maschinen. Militärisch zum Einsatz kommen sollen auch die 18 Pilatus-Flugzeuge, die letztes Jahr an die USA gingen, die am Schluss aber bei den afghanischen Streitkräften landen sollen und die jetzt zu reden geben. Schweizer Flugzeuge im Bürgerkriegsland Afghanistan? Rein rechtlich ist der 200-Millionen-Franken-Deal korrekt. Das bestätigt Jürgen Böhle vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO.
Für die Schweizer Exportkontrollbehörden handelt es sich hier um einen Export von zivilen Flugzeugen.
Militärisch aufgerüstet würden die Maschinen ja erst in den USA. Und wohin die PC-12 danach gelangten, sei unwichtig.
Nach Schweizer Recht spielt die Endverwendung keine Rolle bei der Einstufung, sondern die technische Konzeption zum Zeitpunkt der Ausfuhr.
Ob sich aber bald schon afghanische Piloten hinter Pilatus Steuerknüppel setzen werden, ist offen. Experten in den USA kritisieren das Geschäft, weil die afghanischen Streitkräfte zu wenig Know-how hätten. In der Schweiz kommt die Kritik von links und aus anderen Gründen. SP-Nationalrätin Evi Alemann findet solche Verkäufe grundsätzlich falsch.
In der Gesetzgebung der Schweiz klafft offenbar eine Lücke.
Und die müsse das Parlament stopfen.
Wenn klar ist von Anfang an, dass ein Gut in einem anderen Land dann zu einer militärischen Version umgebaut wird und von dort aus weiter in ein Krisengebiet gelangt, dann müsste meines Erachtens ein solches Gut einer Bewilligungspflicht unterstehen.
Das Gesetz verschärfen? Auf keinen Fall, entgegnet CVP-Ständerat Paul Niederberger aus dem Pilatus-Standortkanton Nidwalden.
Da stelle ich mich ganz klar dagegen. Das bisherige Gesetz hat sich bewährt. Es geht immer auch um wirtschaftliche Interessen, aber die Pilatus-Flugzeugwerke schauen ja sehr genau hin.
Forderungen nach strengeren Gesetzen wären wohl chancenlos im Parlament, meint Niederberger. Er dürfte recht haben. Beim Thema Kriegsmaterial geht der Trend im Parlament nämlich exakt in die gegenteilige Richtung. Im Juni hat die Sicherheitskommission des Ständerats eine Forderung an den Bundesrat verabschiedet. Darin verlangen die Sicherheitspolitiker tiefere Hürden beim Export von Kriegsmaterial. Den Antrag gestellt hat der CVP-Ständerat Paul Niederberger.
Der Druck auf Führungskräfte ist immens. Das hat der tragische Tod des Swisscom-Chefs Carsten Schlote uns wieder einmal ins Bewusstsein gerufen. Wie können Manager, wie können Unternehmen dagegenhalten? Maren Peters hat sich bei Arbeitsfachleuten umgehört.
Der Druck an der Spitze wird immer größer. Das beobachtet Norbert Thom seit Jahren. Er ist emeritierter Professor für Organisation und Personal an der Universität Bern.
Wir haben heute eine starke Konkurrenzintensität, die ist zum Teil durch die Märkte getrieben oder von Technologien, ständiger Innovationsdruck. Aber es gibt auch etwas Persönliches, das ist eben der persönliche Ehrgeiz, eventuell sogar die Detailbesessenheit oder andere Eigenschaften, die einen eben nicht zur Ruhe kommen lassen.
Bei vielen Managern erst recht. Da laufe das Geschäft auch in der Freizeit weiter. Am Abend, am Wochenende, in der Familie. Das kann auch die Diplompsychologin Corinna Stobbe bestätigen, die auch Top-Manager coacht.
Es ist schwierig in dieser Welt, wo man ständig online sein soll, ständig präsent sein soll, auf Pausen zu achten. Niemand will von Ihnen hören, dass Sie sich abgrenzen und auf Ihre Pausen achten. Und das ist heute eine große Herausforderung im Management geworden.
Viele Unternehmen erwarteten, dass ihre Spitzenleute stark und präsent sind, immer Bescheid wissen und allen Belastungen standhalten müssten. Denn deshalb seien sie ja an der Spitze und dafür würden sie gut bezahlt. Erst ganz langsam setze sich die Erkenntnis durch, dass auch Topmanager nur Menschen sind, Erholung brauchen, weil ein Motor, der immer läuft, irgendwann am Ende ist. Bei Managern heißt das dann Burnout. Nur wenige Unternehmen setzen diese Erkenntnis so konsequent um wie die Raiffeisen-Gruppe. Deren Chef Pirin Vinzenz hat sich gerade in ein zweimonatiges Sabbatical nach Asien verabschiedet. Regelmäßige Auszeiten sind im Reglement der Bank vorgeschrieben. Solche Pflichtauszeiten seien ein guter Ansatz, um Burnout zu verhindern, findet Personalexperte Thom.
Eine Regelung ist nicht schlecht, weil dann kann man darauf zurückgreifen und muss nicht darum betteln oder selbst sozusagen Schwächen andeuten, man hätte es jetzt unbedingt nötig.
Skeptischer gegenüber Regeln ist der Arbeitsexperte Andreas Krause von der Hochschule für angewandte Psychologie in Olten.
Es ist ja in vielen Betrieben so, dass Regeln existieren. Das fängt ja bereits mit dem Arbeitsgesetz an. Man darf nicht länger als 10 Stunden arbeiten und ähnliches. Und trotzdem hält man sich nicht unbedingt dran.
Wenn am Montag zum Beispiel eine wichtige Sitzung sei, sei es für viele Manager selbstverständlich, am Wochenende durchzuarbeiten. Überprüft werde das im Unternehmen meist nicht. Konsequenzen habe das erst recht nicht. Darum hält Krause es für sinnvoller, bei der Firmenkultur anzusetzen und eine Art Frühwarnsystem einzuführen, um rechtzeitig zu erkennen, wann es zu viel wird. Ziel müsse sein, meint der Experte,
dass man zusätzlich im Betrieb selbst Plattformen schafft, wo ein offener Austausch zwischen Führungskräften, zumindest einer Hierarchieebene, gelingt und diese Erfahrung, dass man an seine Grenzen kommt, was man da machen kann, was man ausprobieren kann, dass so etwas in den Betrieben selbst zum Thema gemacht wird.
Und das möglichst regelmäßig einmal im Quartal. So könnte Überforderung thematisiert, enttabuisiert und gemeinsam gelöst werden, meint Krause. Mit solchen Bausteinen könnten Unternehmen und ihre Top-Manager Probleme erkennen, bevor es zu spät ist.
Wer ein Geschäft, einen Laden hat, kennt das Problem. Wenn die Kundschaft mit der Kreditkarte bezahlt, geht ein Teil des Gewinns verloren bzw. geht an die Kreditkartenfirma. Und je nach Kreditkarte ist diese Gebühr für Geschäfte unterschiedlich hoch. Das soll nicht mehr so sein. Für alle Verkäufer und Geschäfte soll eine Maximalgebühr festgelegt werden, nämlich 0,3% des Verkaufspreises. Das will die EU-Kommission. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten in Brüssel, Urs Bruderer. Weshalb macht die Kommission diesen Vorschlag?
Die Kommission kämpft seit Jahren mit den Kreditkartenunternehmen gegen den Wildwuchs bei diesen Gebühren. Das Problem ist ja, das sind versteckte Gebühren. Wenn ich einen Mixer kaufe zum Beispiel und mit Kreditkarte bezahle, weiß ich nicht, wie viel der Verkäufer über seine Bank dem Kreditkartenunternehmen abgeben muss. Und die Kreditkartenunternehmen, die nutzen das aus. Die verführen die Kunden mit Bonuspunkten und Meilen und so weiter zum Gebrauch derjenigen Karten mit den höchsten Gebühren. Den Nachteil haben dabei die Leute, die Cash bezahlen oder mit einer Karte mit tiefen Gebühren und ohne Bonus-Schnickschnack. Dagegen geht die EU-Kommission und gehen auch nationale Wettbewerbsbehörden übrigens vor. Bis jetzt vor allem in endlosen Gerichtsverhandlungen, jetzt neu eben mit dem Vorschlag, die Regulierung zu ändern.
Und welche Folgen würde diese Beschränkung der Kreditkartengebühren haben?
Die Gebühren wären auf einen Schlag in allen EU-Ländern gleich hoch oder, muss man sagen, gleich tief. Denn 0,3% höchstens, das ist weit unter dem Durchschnitt, den wir derzeit haben. Im Gegenzug will die EU-Kommission verbieten, dass Verkäufer von Waren die Kreditkartengebühren explizit und zusätzlich verrechnen dürfen. Das machen derzeit ja einige Fluggesellschaften. Wenn man da ein Ticket kauft, bezahlt man zuerst das Ticket und dann auch noch die Kreditkartengebühr. Damit wäre dann auch Schluss. Bezahlen mit Kreditkarte würde ja in manchen Fällen also auch attraktiver.
Wird dann Einkaufen günstiger mit der Kreditkarte?
Da scheiden sich die Geister. Die Kreditkartenhäuser sagen nein. Und was wir nicht mehr über versteckte Gebühren kriegen wie jetzt, das müssten wir dann nämlich auf die gewöhnliche Kreditkartengebühr draufschlagen, die fällig wird, einfach für den Umstand, dass ich eine Kreditkarte habe. Die EU-Kommission sagt, doch, es würde günstiger, denn diese gewöhnliche Gebühr, das ist eine transparente Gebühr und da spielt der Markt. Ich kann entscheiden, nehme ich diese Karte oder nehme ich nicht. Einkaufen würde aber für alle billiger und zwar darum, weil derzeit ja alle Kunden mitbezahlen für diese versteckten Kreditkartengebühren. Und das wäre dann nicht mehr der Fall. Und wenn ich das sagen darf, mich überzeugt das Argument der EU-Kommission da mehr. Ich habe den Eindruck, und das wurde heute auch von EU-Kommissaren so angetönt, dass die Kreditkartenhäuser hier versuchen, ein Businessmodell zu verteidigen, das auf Intransparenz beruht.
Noch kurz zum Schluss, Urs Bruderer, wenn der Vorschlag durchs EU-Parlament kommt und auch bei den einzelnen Mitgliedstaaten akzeptiert wird, muss da die Schweiz mitziehen? Also sinkt dann diese Gebühr auch bei uns?
Nicht notwendig. Ich glaube nicht, dass die Schweiz mitziehen muss. Die Gebühren sind aber auch in der Schweiz ein Thema. Diese Gebühren wurden auch soeben in der Schweiz gesenkt von 1% auf 0,95%. Sie sehen, im Vergleich zur EU sind diese Gebühren in der Schweiz also immer noch ziemlich hoch, auch obwohl sie jetzt gerade gesenkt worden sind. Und ich denke, der Druck würde dann schon entstehen der Konsumenten in der Schweiz, dass sie ähnlich gute Bedingungen möchten wie die Konsumenten in der EU.
Danke für Ihre Einschätzungen, Urs Bruderer in Brüssel. Die Fahrt aufs Jungfraujoch, aufs Schilthorn oder den Titlis. Das sind die großen Ausflugsattraktionen im Alpentourismus. Besonders im Sommer und besonders für die Gruppen aus Asien. Die Schweizer Bergbahnen müssen sich aber schon etwas einfallen lassen, um die Gäste aus Fernost bei Laune zu halten. Das hat Wirtschaftsredaktor Jan Baumann festgestellt und gemerkt, manchmal hilft auch ein gewisser Herr Bond.
Thank you.
Fahrt nach Mürren dauert 12 Minuten. Die Reise auf der Schildhorn dauert eine halbe Stunde.
In der Gondel der Schildhornbahn stehen die Gäste dicht gedrängt. Die meisten von ihnen kommen aus Asien. Oben auf dem Schildhorn, 3000 Meter über Meer, haben die Besucher aus Fernost zwar nichts von der erhabenen Aussicht auf Eigermönch und Jungfrau. Die Plattform steckt im dichten Nebel. Doch das stört die Leute nicht. Für Spannung und Spektakel sorgt die neue interaktive Ausstellung zu James Bond. Schildhornbahndirektor Christoph Ecker.
Das James-Bond-Thema ist mit unserem Berg so stark verbunden, dass wir das aufnehmen mussten. Wenn man eine solche Chance hat, muss man die packen.
Agent 007 erhielt im Bond-Streifen von 1969 im Geheimdienst Ihrer Majestät einen anspruchsvollen Auftrag. Er musste auf dem Schildhorn Bösewicht Stavro Blofeld das Handwerk legen. Die Ausstellung auf dem Gipfel nimmt Schlüsselszenen des Films spielerisch auf. Die Besucher können sich zum Beispiel in einen Original-Bob setzen. Am Bildschirm sehen sie, wie sie einen Eiskanal ins Tal hinuntersausen, so wie einst der Titelheld. Die Schildhornbahn hat die Bond World international vermarktet, noch bevor die Ausstellung in diesem Juni eröffnete. Die Resonanz sei gut, sagt Bahndirektor Ecker.
Gewisse Märkte weisen auch sehr große, sehr gute Wachstumsraten aus. Zum Beispiel China wird für uns eine Verdreifachung geben in diesem Jahr gegenüber dem letzten Jahr.
Die Sommeroffensive scheint zu funktionieren auf dem Schildhorn. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Schweizweit versuchen die Bergbahnen, das Sommergeschäft zu stärken. Denn im Winter allein verdienen sie zu wenig. In unmittelbarer Nähe zum Schildhorn locken auch die Jungfraubahnen mit einem spektakulären Angebot die Gäste an. Sie bringen jährlich Hunderttausende aufs Jungfraujoch. Die Bergbahnen in der Zentralschweiz strengen sich ebenfalls an im Geschäft mit Ausflugstouristen. Das Stanserhorn zum Beispiel lancierte letztes Jahr als Weltneuheit eine Cabrio-Gondel. Den verschärften Wettbewerb am Berg registriert auch der Direktor von Schweiz Tourismus, Jürg Schmid.
Man spürt schon, dieser Zentralschweiz-Berner Oberland ist ein Wettbewerb um die Bahnen und es gibt auch nirgends so viele Top-Spektakelbahnen auf engem Raum.
Schmid schwärmt denn auch von der neuen Bondwelt auf dem Schildhorn. Zurück im Büro des Schildhorn-Chefs. Direktor Ecker erinnert sich, wie einst die Dreharbeiten zum Bond-Film halfen, die Anlage auf dem Gipfel fertigzustellen.
Heute mit der Bondwelt haben wir natürlich das Thema ein zweites Mal aufgenommen und das hilft uns wieder, das ist schön. Und vielleicht hilft es uns noch ein drittes und viertes Mal.
Auf jeden Fall ist in den Wettbewerb am Berg neue Bewegung gekommen, nicht nur am Schildhorn. Auch wenn die Action nicht alle freut, bei den asiatischen Gästen kommt sie gut an.
Jan Baumann, Rendezvous, es ist 8:08. Doping im Radsport. Nach dem großen Bekenntnis von Lance Armstrong sind jetzt weitere Radfahrer enttarnt. An der Tour de France 1998, später auch spöttisch Tour de Doping genannt, hat neben Jan Ullrich auch Marco Pantani unerlaubte Substanzen genommen. Das ist vor wenigen Minuten bekannt geworden. Barbara Kolpi, Sie verfolgen den Radsport seit Jahren für uns und haben auch zu Doping recherchiert. Erstaunen Sie diese beiden Namen?
Nein, die erstaunen nicht. Also damals scheint die Einnahme von EPO ja wirklich flächendeckend gewesen zu sein. Die ganzen Namen, die wurden bekannt im Rahmen eines Untersuchungsberichtes des französischen Senates, der eine Kommission eingesetzt hat zur effizienteren Dopingbekämpfung. Und es sind Namen aus Nachkontrollen, die bereits 2004 gemacht wurden. Da konnte man EPO dann eben nachweisen von der Tour 1998. Es werden im Verlauf des Tages wohl noch mehr Namen bekannt werden, weil die Untersuchungskommission hat nicht die Namen bekannt gegeben, sondern nur Testresultate. Und die werden jetzt genau den Fahren zugeordnet, also es sollen bei 44 von 60 Nachproben sollen EPO-Spuren gefunden werden, jedoch nicht beim Drittplatzierten der damaligen Tour, bei Bobby Ullrich, dem Amerikaner Ullrich.
Die Fahrer waren gedopt bei der Tour de France im fernen 1998. Was bringt diese Erkenntnis heute noch, also erst 15 Jahre später?
Der französische Senat rechtfertigt diese Nachkontrollen damit, dass es einerseits darum ging, eine Standesaufnahme der jetzigen Lage der Dopingbekämpfung zu machen, aber eben auch eine Bilanz der Dopingbekämpfung in der Vergangenheit, da Frankreich nach wie vor eine Vorreiterrolle haben will und ein Modell sein will, wie man eben gegen die Doping oder im Kampf gegen Doping vorgeht. Das sei nicht nur ethische Gründe, sondern auch deshalb, weil Doping nach wie vor eine große Gefährdung für die Gesundheit darstelle. Und in diesem Untersuchungsbericht kam zum Beispiel eben auch aus, dass sehr viele Dealer vor allem in Fitnesszentren wirken. Und da geht es um eine breitere Öffentlichkeit, die von Dopingfällen betroffen sind.
Die Anti-Doping-Kommission des französischen Senats hat aus den Vorfällen Schlüsse gezogen und Empfehlungen für die Zukunft abgegeben. Welche denn?
Es soll eine noch bessere Zusammenarbeit zwischen Justiz, Polizei und den nationalen Anti-Doping-Agenturen geben, etwas, was in der Schweiz auch schon Usus ist. Dann sollen die nationalen Anti-Doping-Agenturen gestärkt werden. Jean-François Humbert, der Präsident dieser Untersuchungskommission, hat betont, dass es auf alle Sportarten betreffe. Er hat das Beispiel genannt, dass beispielsweise beim Tennisturnier, beim French Open, die nationale Anti-Doping-Agentur keine Kontrollen machen kann, sondern nur der internationale Tennisverband, und solche Zustände, die seien nicht mehr haltbar und sollten in Zukunft geändert werden, um eben effizienter gegen Doping vorgehen zu können.
Danke für diese brandneuen Informationen. Das war Sportredaktorin Barbara Kolpi, immer nah dran. Es war eine außergewöhnliche Meldung, die uns letzte Woche erreichte. Detroit, die Stadt im mittleren Westen der USA, ist bankrott. Detroit gilt als eine der gefährlichsten Großstädte der USA. Und jetzt, mit dem Bankrott, wird sie sicher nicht friedlicher. Geld fehlt auch bei der Polizei. Damit Jugendliche nicht in die Kriminalität hineinrutschen, kümmern sich Leute wie Frank McGee um sie. Im Osborne-Quartier, dem gefährlichsten Pflaster Detroits, versucht er, den Jugendlichen Perspektiven zu eröffnen. Priscilla Imboden war mit den Jugendlichen und Frank McGee unterwegs.
Krishanda fragt den Tankstellenbesitzer, ob sie ein Poster aufhängen könne. Darauf steht «Hugs, not bullets». Umarmungen, nicht Gewehrkugeln, so heißt die Kampagne. Der Mann, schwarzer Adidas-Pulli und schwarze Schirmmütze, hört sie fast nicht durch die kugelsichere Plexiglasscheibe. Er nickt schließlich, nimmt Poster und Klebstreifen durch ein Schiebefenster entgegen und hängt das Poster auf.
Thank you.
Thank you.
Frank McGee und die Jugendlichen gehen zum Auto zurück. Das Projekt der Organisation Neighborhood Service Organization ist erfolgreich. Es arbeitet mit Jugendlichen aus dem Quartier wie Krishanda. Die ernste junge Frau mit schwarzem Rossschwanz und Brille hat eben die Highschool abgeschlossen, was nicht selbstverständlich ist in diesem Stadtteil Detroits. Dabei halfen Vorbilder. An einem Mentoring-Frühstück des Jugendprojektes traf sie eine Rechtsanwältin, die sie beeindruckte.
She was pretty, she was smart, she was strong, and it just reminded me of myself.
Sie war schön, sie war gescheit und stark. Sie war von der Herkunft her wie ich. Krishanda spricht nun mit anderen jungen Frauen, versucht, ihnen Selbstsicherheit zu vermitteln, sie zum Träumen zu bringen. Die Gruppe steigt ins Auto und fährt los. Einfamilienhäuser aus Backstein, viele davon baufällig, prägen das Quartier. Die Bevölkerung ist größtenteils schwarz. Tankstellen sind die Orte, an denen sich die Menschen treffen, weil sie dort auch ihr Essen einkaufen. Supermärkte gibt es hier keine. Frank McGee, Direktor des Jugendprogrammes, sitzt am Steuer.
The 48205 zip code is a zip code here in Detroit that should not be known for murder and problems and poverty. Rather, it should be also known for innovation. And that's what we're pushing for.
Diese Postleitzahl sollte nicht nur für Mord und Kriminalität stehen, sondern auch für Innovation, sagt er. Sein Projekt wird von Stiftungen getragen, hat 230 Jugendlichen zu einem Sommerjob verholfen, Waffenaustauschaktionen lanciert, junge Gangmitglieder von der Straße gebracht. Solche Programme sind in Detroit wichtiger denn je, da die Stadt kein Geld mehr hat. Frank McGee hält vor der nächsten Tankstelle. Hier werden oft Drogen gehandelt, sagt er. Junge Menschen stehen um Autos herum, rauchen und schwatzen. Daquan O'Neill steigt aus. Der 17-jährige Schüler hat kurze schwarze Haare, ein breites weißes Lächeln. Er sieht an der Schule, wer bei einer Gang dabei ist, und spricht sie an.
Well, we always tell them, where do you want to see yourself in 10 years? Where do you see yourself in 10 years? And a lot of people say they don't know.
Wir sagen ihnen, wo siehst du dich in 10 Jahren? Erklären ihnen, was passiert, wenn sie im Gefängnis landen, und fragen sie, ob sie denn keine bessere Zukunft wollten. Er dreht sich um und geht in den Tankstellenshop.
How you doing?
Wir sind für Hugs, not Bullets, Umarmungen statt Gewehrkugeln. Können wir unser Plakat bei euch aufhängen? Ja, sagt die Tankstellenbetreiberin durch die kugelsichere Scheibe. Die Gruppe bedankt sich und tritt wieder hinaus auf die Straße.
Aus Detroit die Reportage unserer USA-Korrespondentin Priscilla Imboden. Und bevor wir chez les Romans sind, noch der Blick auf die Mittagsschlagzeilen. Bitte, Jonathan Fisch.
Weniger Gebühren für Kredit- und Bankkarten. Die EU will die Kosten für bargeldlose Zahlungen senken. Außerdem sollen Online-Zahlungen sicherer werden. Weniger Gewalt und Terrorismus. In Ägypten hat Armeechef al-Sisi im ganzen Land zu friedlichen Protesten aufgerufen. Er fordert, dass die Unruhen endlich ein Ende haben. Weniger Fehler im Operationssaal. Die Stiftung für Patientensicherheit lanciert ein Pilotprojekt und will damit erreichen, dass sich die Ärzte strikt an ihre Checkliste halten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.